Okay, für einen einzigen Predigttext ist es schon lang, der Text, deswegen habe ich ihn auch geteilt. Aber mal Hand aufs Herz, es sind knapp 800 Worte. Und daran sollen wir jetzt erkennen, wie die Welt entstanden ist. Nun, zunächst mal eine vielleicht enttäuschende Information für alle, die heute gekommen sind, weil sie hoffen, mit dem heutigen Tag ein für alle Mal den Beweis für die Chronologie der Schöpfung erlangen zu wollen. Wenn wir uns das zum Ziel machen, in diesem Schöpfungsbericht final die wissenschaftlichen Zusammenhänge von biologischer Entwicklung zu entdecken, dann kann es passieren, wir verlieren uns da völlig und kommen absolut ins Rudern. Das wird uns so sehr beschäftigen, dass wir vielleicht enttäuscht sind und dass wir Gefahr laufen, am eigentlichen Ziel des Textes vorbeizulesen. Dazu kommt, dass ich definitiv kein Naturwissenschaftler bin. Im Gegenteil, meine letzte Zensur in Bio war eine glatte 5. Nur mit viel Einfluss meines Klassenlehrers hat mich der Biolehrer nicht komplett durch die Prüfung rauschen lassen. Daran erinnere ich mich noch. Und dementsprechend werde ich mich auch gar keinesfalls auf das Glatteis wagen und irgendwie versuchen, die Frage des Wie hier anzugehen. Die eigentliche Frage, die meines Erachtens wesentlich weiterbringt, ist die Frage nach dem Warum. Und das ist auch der entscheidende Unterschied, wie gehe ich an diesen Text ran. Naturwissenschaft ist total wichtig, davon bin ich überzeugt. Naturwissenschaft ist wichtig, um Dinge zu erklären, um Dinge zu messen, um Dinge zu analysieren und aufgrund der Erkenntnisse Theorien aufzustellen. Und das ist deshalb wichtig, weil unser heutiger Lebensstandard mit allen Annehmlichkeiten und Errungenschaften eben eine Folge von wegweisender Wissenschaft, Naturwissenschaft ist. Kleines Beispiel. Wer hat das letzte Mal einen Zahn gezogen gekriegt ohne Narkose? Sind wir schon dankbar, oder? Dass Wissenschaft sich damit auseinandergesetzt hat. Und es ist völlig egal, ob medizinisch oder technisch oder in Sachen Mobilität. Wir profitieren total davon, dass Menschen sich wissenschaftlich mit den Zusammenhängen der Welt auseinandersetzen, forschen, Hintergründe erkennen und Schlüsse ziehen. Aber dabei geht es fast immer um das Wie. Biologisch lässt sich super nachweisen, wie ich entstanden bin. Mittlerweile weiß man, das sind zwei Zellen, auch nachweisbar von wem. Die verschmelzen, die teilen sich wieder und immer wieder, die geben die enthaltenen Informationen weiter und am Ende bin ich da. Das ist total faszinierend, wie das alles funktioniert und lässt sich mit zunehmender wissenschaftlicher Erkenntnis auch immer tiefgründiger analysieren. Der geistliche Aspekt, also die Frage, was hat das für einen Sinn, dass es mich gibt? Warum bin ich entstanden und haben sich meine Eltern wirklich geliebt? Das bleibt völlig unberührt, das lässt sich naturwissenschaftlich überhaupt nicht nachweisen. Wer jetzt den Verdacht hegt, dass ich mich rausreden will, oder vielleicht der eine oder andere, der hier Ketzertum wittert, weil es steht ja geschrieben, dem möchte ich sagen, ich bin völlig überzeugt davon, dass es Gott möglich ist, die gesamte Schöpfung in genau dem Zeitfenster zu kreieren, das uns in den Versen angegeben wird. Und allen, die jetzt genau anders denken und dankbar sind, dass ich nicht versuchen werde, die gesamte Schöpfung analytisch in 7 Tage zu pressen, dem möchte ich einen anderen interessanten Gedanken mitgeben, der mir bei meiner Vorbereitung kam. Meistens ist es so, wenn wir den Fakt der Schöpfung in 7 Tagen oder in 6 Tagen anzweifeln, dann ja immer in eine Richtung, im Sinne von, ich kann mir nicht vorstellen, dass dies alles in so kurzer Zeit entstanden ist. Und nun habe ich mir vorgestellt, wir sind eines Tages vor dem allmächtigen Gott, so mit Jesus am Tisch. Und vielleicht haben wir da die Gelegenheit, ihn zu fragen, na lieber Gott, was stimmt denn nun? Hast du tatsächlich die Welt in nur 6 Tagen geschaffen? Und habe ich mir vorgestellt, so geprägt von The Chosen, dass Jesus uns dazu zwinkert und sagt, denkst du wirklich, dass ich so lange gebraucht habe? Das als Denkanstoß zur Frage des Wie, und damit möchte ich mich der anderen Frage widmen, des Warum. Warum steht dieser Bericht in der Bibel? Was ist der Sinn des Ganzen? Steht das da, um uns zu verunsichern? Steht das da aus religionspolitischen Gründen, um das Volk bei Laune zu halten? Steht das da, um uns etwas weiszumachen, was nicht haltbar ist? Bei Paulus finden wir einen Hinweis darauf, warum das Alte Testament so da ist, wie es da ist. Er schreibt an seinen Freund Timotheus folgende Zeilen. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wenn Paulus von der Schrift redet, dann immer vom Alten Testament. Das Neue gab es ja damals noch nicht. Alles, was in der Schrift steht, bedeutet alles. Es gilt also, egal, ob ich mit der Schöpfungsgeschichte klarkomme oder meine konkreten Anfragen habe, auch dieser Teil ist von Gottes Geist eingegeben und es steht darum in der Schrift, weil es für mich als Diener Gottes einen großen Nutzen haben soll. Und dem zu vertrauen, das ist in gewisser Weise die Grundvoraussetzung. Wie gehe ich daran an so einen Text? Möchte ich jetzt die Bibel mikroskopisch sezieren, um einen potenziellen Fehler zu finden, um eine Lücke aufzumachen oder eine Ungereimtheit zu entdecken? Oder möchte ich diesen Nutzen, möchte ich diesen Schatz entdecken, der darin enthalten sein könnte für mich? Möchte ich meine eigene Philosophie und meine Weltanschauung leben und wenn die Bibel passt, dann darf sie mich bestätigen? Oder darf mir die Bibel Gottes Philosophie und Weltanschauung zeigen, weil ich nach seinem Willen leben will? Das bedeutet nicht, dass sich dann alle Ungereimtheiten in Luft auflösen. Aber das Vertrauen darauf, dass Gottes Wort mir dient, dass es mir dient, den Anforderungen gewachsen zu sein und zu tun, was gut und richtig ist, dieses Vertrauen, das ist eine richtig gute Basis, um auch mit diesen knapp 800 Worten umzugehen. Warum und weshalb? Warum gibt es Wasser? Warum gibt es Feuer? Warum gibt es Luft? Warum gibt es Meer? Weshalb dreht sich die Erde um die Sonne? Warum gibt es Jahreszeiten, Klimazonen? Und weshalb gibt es all diese Lebewesen in so bunter Vielfalt und uns Menschen in ähnlicher Vielfalt? Und auch wenn das vieles auf den ersten Blick geheimnisvoll erscheint in diesem Schöpfungsbericht, so ist doch eine erste Antwort auf die Frage des Warum ist die Schöpfung entstanden, recht deutlich zu erkennen. Sie kommt gleich 10-mal in unseren Versen vor. Was könnte ich meinen? Gott sprach. Gott spricht und die Schöpfung nimmt Gestalt an. Was muss das für eine Kraft sein, die hier spricht? Es werde Licht und es ward Licht. Und so geht das weiter. Aus den Worten Gottes entfaltet sich eine Kraft, die aus dem Chaos Kosmos schafft. Und auch wenn das eine erste Antwort ist, tut sich natürlich sofort die nächste Frage auf: Wie funktioniert das, dass da jemand spricht und so ein gewaltiges Werk entsteht? Wie kann das gelingen? Um dem etwas näher zu kommen, möchte ich einen etwas jüngeren Text dazu ziehen. Ein Text, der uns bestens bekannt sein dürfte, oder zumindest nicht ganz unbekannt, und zwar im ersten Kapitel des Johannesevangeliums nimmt Johannes Bezug auf dieses Gott spricht als Beginn des globalen Seins. Wir kennen die Verse, da heißt es: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also Johannes greift hier den Schöpfungsbericht auf. Gott sprach, ist ja nichts anderes als im Anfang war das Wort. Also Johannes greift das auf und bezieht das auf Christus, der von Anfang an da gewesen ist und der selbst dieses Wort ist. Und es ist natürlich schwierig, wenn man einen komplizierten Text damit lösen will, indem man einen anderen komplizierten Text dazu nimmt. Das ist ja auch nicht befriedigend. Und ich gebe das zu, die bloße Vorstellung, dass am Anfang irgendwie ein Wort gewesen ist, ja, das ist für mich schon nicht ganz so einfach. Was soll das bitte schön bedeuten? Um dem etwas näher zu kommen, ist es sinnvoll, dass wir da mal schauen, was könnte Johannes gemeint haben. Und da ist es gut, in seine Sprache ein Stück weit zu wechseln. Welche Sprache hat Johannes gesprochen? Genau, Aramäisch. Dazu brauche ich jetzt den Stift. Also nicht, dass ich Aramäisch schreiben könnte, aber trotzdem gut. Aramäisch ist das, was Johannes gesprochen hat, und in dieser Sprache hat er auch sein Evangelium geschrieben, die Berichte von Jesus. Und im Aramäischen finden wir für das Wort Wort den Begriff Davar. Da war, im Anfang war, da war. Und in dieser Sprache, dem Aramäischen, hat dieses Wort, da war, vier gleich starke und gleichermaßen gültige Bedeutungen. Zunächst das, womit es übersetzt ist in unsere deutsche Sprache. Das Wort, am Anfang war das Wort, so haben wir es gerade gelesen. Aber dieser Bedeutung gleichlautend gibt es eine weitere Bedeutung. Wenn Johannes von Davar spricht, dann spricht er auch von einem Sinn. Im Anfang war ein Sinn. Und damit nicht genug. Als drittes bedeutet Davar Kraft. Im Anfang war eine Kraft. Und das vierte, im Anfang war, da war, im Anfang war die Tat. Also, als Johannes das aufgeschrieben hat, hat er nicht nur gedacht, im Anfang war das Wort, sondern auch diese anderen drei Begriffe waren absolut für ihn klar, dass das alles am Anfang gewesen ist. Das Wort, der Sinn, im Anfang war der Sinn, es ist etwas sinnvoll, es ist etwas logisch, was man auch an der griechischen Übersetzung, dem Logos, wiedererkennen. Kraft und Tat. Und wenn wir uns das verdeutlichen, dass am Anfang eben nicht nur ein Wort war, sondern dass es ein Wort war, das einen Sinnhorizont aufreißt, das eine Kraft freisetzt und das in die Tat ins Leben hineinwirkt, dass dadurch Leben entsteht, es also umgesetzt wird, dann bekommen wir vielleicht ein bisschen mehr eine Vorstellung von dem, was der Schöpfungsbericht uns sagen will, was da passiert ist. Und Gott sprach, das sind eben nicht nur Worte, sondern da ist eine unglaubliche Dynamik drin, da ist Kraft, das hat total Sinn und es schenkt Leben, weil etwas umgesetzt wird. Und ich bin überzeugt, dass ein grundlegendes Ziel des Schöpfungsberichtes eben nicht die Chronologie ist, sondern es ist die Frage nach dem Warum. Und warum ist die Schöpfung da? Weil Gott sinnvoll und kraftvoll das Leben und den Kosmos in die Tat umgesetzt hat. Was erfahren wir über Gottes Ziel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So ist der erste Vers. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Und dann kommt die Abfolge der einzelnen Schritte, die durch Gottes Reden geschehen. Aber bevor Gott spricht, ist ja auch schon etwas da. Wer weiß, wie der Zustand genannt wurde, bevor Gott angefangen hat zu reden? Genau. Tohu wabohu, so hat es auch Luther noch in seinen alten Übersetzungen, finden wir das noch. Tohu wabohu steht für Finsternis, für Chaos. Also es war schon etwas da. Und zwei Drittel aller, die Kinder haben, denken bei diesem Wort natürlich sofort an das Zimmer des Nachwuchses, davon bin ich überzeugt, oder? Und in meinen Kindertagen früher hat mein Vater dieses Wort auch gerne verwendet, um mir sehr deutlich zu machen, dass mein Zimmer oder eben auch meine Schulsachen etwas Ordnung vertragen könnten. Und wenn dann seine Worte bei mir so ankamen, dass ich den Sinn darin erkannt habe, dann habe ich Kraft investiert und dann bin ich zur Tat geschritten. Zumindest manchmal. Ja. Also Gott spricht ins Chaos, in das Tohu Wabohu und es kommt Ordnung rein. Wir haben Sehnsucht nach Ordnung. Oder wir haben zumindest den Wunsch, dass Ordnung in das Chaos unseres Lebens kommt. Und wir lassen alle möglichen Leute oder Stimmen in unser Chaos hineinreden. Weil wir eben so gern Ordnung hätten, weil wir eine klare Linie hätten, weil wir uns orientieren wollen, weil wir einen Sinn wollen. Und der Schöpfungsbericht zeigt auf, welche Ordnung Gott geschaffen hat. Eine Ordnung, die durch und durch positiv ist. Um das Ganze ein bisschen visuell euch zu präsentieren, habe ich eine kleine Grafik noch vorbereitet. Und wenn wir da ein bisschen drauf schauen, so ungefähr ist das passiert oder ziemlich genau, erkennen wir beim genauen Hinsehen schon eine Ordnung. Wir erkennen eine Strategie in diesen 7 Tagen. Und da ist sogar der 7. Tag in dieser Strategie, der eigentliche Ruhetag, mit involviert. Der gehört mit dazu. An den Tagen 2 und 3 schafft Gott den Lebensraum mit der generellen Feste und der später folgenden Aufteilung von Wasser und Land. Anschließend Pflanzen, die als Grundlage dienen. Das ist der Lebensraum, den Gott schafft. Als Grundlage für die Lebewesen, die er an den Tagen 5 und 6 erschafft. Erst die Fische und Vögel und einen Tag später die Landtiere und schlussendlich uns Menschen. Und an beiden Tagen spricht Gott den jeweils Geschaffenen in Segen zu beim Lebewesen schaffen, weil das sein Ziel ist, Lebewesen schaffen, Gemeinschaft haben mit Menschen. Und das segnet sie und hat die Grundlage mit dem Lebensraum geschaffen. Und notwendig für das Gelingen des Lebens ist ein Rahmen, und den erkennen wir an den Tagen 1, 4 und 7. Tag und Nacht, Jahre und Monate und durch den Sabbat die Woche. Die 7 Tage der Schöpfung, das ist Gottes Ordnung gegen das Chaos. Gott hat die Welt weise geordnet, indem er in das Chaos hineinspricht, damit eben diese Ordnung entsteht und damit Leben möglich ist. Das ist die Basis. Gott hat grundsätzlich für Ordnung gesorgt. Und dafür genügen auch diese knapp 800 Worte. Und die folgenden 1000 Seiten, die wir in der Bibel finden, sind Berichte von Unordnung, die dadurch entsteht, weil Menschen vor Gott und vor seiner Ordnung fliehen. Die folgenden 1000 Seiten der Bibel sind Berichte zusätzlich von dem nicht enden wollenden Ringen Gottes, um uns Menschen doch wieder in seine Gegenwart und damit auch wieder in seine Ordnung zu kommen. Wir haben eine Sehnsucht nach Ordnung oder zumindest den Wunsch. Und wir lassen alle möglichen Leute reden, aber es kommt auf den richtigen Ton an. Wir wissen, dass welche Folgen Worte haben können. Kinder, die immer wieder durch Worte motiviert werden, entwickeln sich völlig anders als Kids, die ständig hören müssen, du bist nichts, du kannst nichts. Worte können bahnbrechend sein, sie können wegweisend sein, aber auch manipulativ und zerstörerisch. Wen lasse ich in mein Leben sprechen? Wer darf bei dir in dein Leben sprechen? Gottes Wort ist eben nicht nur ein Wort oder eine leere, hohle Worthülle, sondern an der Schöpfung können wir erkennen, dass sein Wort für Ordnung sorgt. Sinnvolle, lebensstiftende Ordnung, kraftspendend und zur Tat bevollmächtigend. Und ich bin überzeugt, dass unser Text primär das Ziel hat, genau dafür Werbung zu machen. Wir erinnern uns an den Timotheusbrief. Das ist ja unser Bestreben, auch als Christen oder als Menschen generell, dass wir den Anforderungen gerecht werden, dass wir das Richtige und Gute tun. Und unser Text wirbt für die sinnvolle Ordnung Gottes, die wir in der Schöpfung erkennen können bis heute. Erst recht mit den naturwissenschaftlichen Know-how oder Tools, die wir haben heutzutage. Und da haben wir noch längst nicht alles erkannt und wir werden immer wieder auf die Ordnung Gottes kommen. Und sich diesem Gott anvertrauen, ihm dienen und das Leben von ihm bestimmen lassen, das ist der Weg zum wahren Leben. Gott hat durch sein Wort Ordnung gebracht in das Chaos, in das Tohuwabohu. Und das war sehr gut. Das war sehr gut. Weshalb wir heute vieles entdecken, was nicht so gut ist, auch das hat seine Ursachen. Aber das behandeln wir nicht heute, sondern dem werden wir uns im Rahmen der Bibeltage an den kommenden Abenden und Sonntagen widmen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Amen.